Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast moderne Zusammenarbeit. Ich bin Mirde Florian und heute sprechen wir über das Thema, wie man erfolgreiche Remote-Teams aufbauen kann. Was so einfach klingt, ist in der Praxis vielleicht auch ganz einfach. Wir werden heute auf jeden Fall nicht über diese Standardrahmenparameter sprechen. Also, was braucht man an Technik? Wie stellt man das Team zusammen? Was brauche ich vielleicht für tolle Tools in der Chat- oder Videokommunikation, damit das am Ende des Tages funktionieren kann? Nein, wir werden heute noch ein bisschen tiefer reingehen und vor allem auch in der Zusammenarbeit ein paar kontroverse Thesen diskutieren, wie so ein Remote-Team am Ende des Tages auch erfolgreich zusammenarbeiten kann. Wir sprechen nämlich nicht nur von einem Team, was vielleicht in Berlin und München sitzt, sondern wir werden heute darüber sprechen, was passiert denn, wenn dieses Team weltweit verteilt sitzt und sich auch so komplett einmal aufgebaut hat. Und dazu habe ich einen Gast dabei, der das nicht besser erklären könnte. Sie baut selbst Remote-Teams auf, sie ist da sehr, sehr aktiv und hat da schon jahrelang Erfahrung. Und ja, weiß genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und sie hat ein paar steile Thesen mitgebracht für den Podcast. Und da freue ich mich für die nächsten 45 Minuten sehr darauf, die mal auseinanderzunehmen. Vor allem, wenn man sie aus dieser Bubble New Work bzw. Modern Work auch ein bisschen betrachtet, weil da bestimmt die ein oder anderen Themen dabei sind, die wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich sehen werden. Aber bevor wir zu tief einsteigen, erstmal recht herzlich willkommen.
Hey Florian, schön mit dir den Podcast hier zu machen. Freue mich riesig und natürlich freue ich mich auf eine gute kontroverse Diskussion. Ich bin Eleonore Wall, ich bin Co-Geschäftsführerin von Talents to Germany. Das ist das zweite Unternehmen, das ich aufbaue. Im ersten Unternehmen bis vor die haben wir in-house eine Mentoring-Software gebaut. Und das heißt, ich habe seit 15 Jahren inzwischen Remote-Teams aufgebaut, also lange bevor das cool war. Und damals war ich 28 Jahre alt und hatte diese wahnsinnige Idee, eine Mentoring-Matching-Plattform aufzubauen. Ich war ein Mädel, Investoren haben mich müde angelächelt. Das war damals so, wenn man im IT-Umfeld unterwegs war. Und aufgeben war keine Option. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn ich mich schon keiner finanziert, dann muss ich es selbst hinkriegen. Und ich habe eine Karte gezogen, die ich ziehen konnte. Ich war mal in Afrika gewesen, in Indien gewesen und so weiter. Und ich hatte Kontakte und habe halt einfach angefangen, die Leute, die ich mir dann leisten konnte, umsatzfinanziert selbst. Das war also mein ganz schnöder Grund und das Motiv, warum ich eben mit Tech-Teams global angefangen habe, einfach damit ich sie mir leisten konnte, umsatzfinanziert. Und ich sage immer, sobald da irgendwo in Malawi einer sein Internetkabel gelegt hatte, zack, war ich auf dem Bildschirm und dann hat er angefangen für mich zu arbeiten. Das hatte natürlich zwei Dinge. Zum einen, die Leute zu finden, die meistens noch international unerfahren sind, weil sobald die für ein US-Startup gearbeitet haben, hatten die natürlich auch wieder Gehälter, die ich mir nicht leisten konnte. Ich musste also Leute finden, die noch nicht auf dem Radar von irgendwelchen internationalen Plattformen waren. Ich musste also besser sein. Da habe ich einiges gelernt. Und das Zweite ist, ich musste sie natürlich auch upskillen. Also natürlich musste ich die Leute auf ein Niveau bringen, wie ich sie brauchte und habe auch einiges in Training investiert. Und ich sage immer, für jeden, der über New Work, Remote Work redet, Leute, wenn ihr euer eigenes Geld verbrannt habt, ja, dann reden wir weiter. Es ist einfach eine andere Geschichte, wenn man sein eigenes Geld, sein hart erarbeitetes Geld investiert hat, weil da ist das Feedback einfach nochmal sehr, sehr spürbar, als wenn man ein schönes Buch gelesen hat. Und deswegen sind meine Erfahrungen, ich sag mal, aus der knallharten Praxis und aus der Erfahrung, die manchmal vielleicht auch nicht romantisch ist, aber ich mache das seit 15 Jahren und bin begeistert und deswegen habe ich sicher für den einen oder anderen auch was zu erzählen. Heute als Talents to Germany verbinden wir Startups mit Tech-Talenten global und was unsere Stärke eben ist, ist eben auch in Ländern zu rekrutieren, wo die Währungsunterschiede besonders groß sind, weil da habe ich ja angefangen. Und das heißt, inzwischen haben wir so 72.000 Tech-Talente in der Datenbank, 50 plus Länder, über 100 Technologien, also in dem Startup Talents to Germany, genau, und helfen natürlich auch anderen Startups eben globale Tech-Talente, Tech-Teams aufzubauen und heute geht es um das Thema Führung.
Ja, wie angekündigt, es ist eine Menge Erfahrung hier in dem Podcast. 15 Jahre hast du gesagt, Remote-Teams aufbauen. Das werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen auseinandernehmen, was das bedeutet, wo die wirklichen Herausforderungen sind und wie du die Sicht, vor allem, weil du sagst, Thema Führung dann siehst, gerade wenn man rein remote zusammenarbeitet und du hast jetzt von auch Ländern gesprochen, die jetzt nicht gerade um die Ecke sind. Das heißt, mal so eben treffen ist nicht einfach. Das heißt, im Zweifel haben die Teams sich auch nie gesehen. Aber bevor wir da ganz tief einsteigen, erstmal die Kernfrage des Podcasts auch an dich. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Leben verändern. Also zum einen, dass Startups ich sag mal, ein Break-Even schaffen, die sonst einfach nicht schaffen würden, so wie ich damals ja auch. Und zum anderen, dass die Tech-Talente ja wirklich globale Opportunities bekommen, auch wirklich gut verdienen. Wir sprechen von großen Gehaltsunterschieden und trotzdem sind es ja lokal gute Gehälter. Und ich komme ursprünglich so aus der Weltverbesserung, internationale Entwicklungszusammenarbeit. Meine Leidenschaft war tatsächlich Opportunities, Chancengleichheit global, weniger Arbeit. Ich meine, man sagt ja heute Fluchtursachen bekämpfen zum Beispiel. Also mein Ziel war eigentlich ökonomische Chancen global und Leben zu verändern. Und ich sag mal, wir sagen im Team, für jeden, der eine globale Jobchance bekommt, der bringt 20 weitere Leute in Bildung und in Schulbildung und an Unis. Und das ist einfach ein Trickle-Down-Effekt, wo wir einfach Leben verändern, jenseits der großen Organisation, sondern direkt.
Ja, verstehe ich total. Also ein schöner Purpose und auch im Alltag, der dir Energie gibt. Wie gesagt, wir klammern heute das Thema aus, warum man das machen sollte, wie die Technik aussieht. Ich glaube, wer sich damit auseinandersetzen will, wie Rahmenverträge, also wie Verträge dann auch geschlossen werden, der kann dich dann im Nachgang wahrscheinlich mal anrufen, beziehungsweise dann einfach direkt auf euch zugehen. Wir wollen ja heute über die Teams sprechen. Lass uns, bevor wir über deine Hypothesen sprechen, trotzdem mal so 5 bis 10 Minuten auch über den Rahmen von so einem Team sprechen. Also, klar, finden tue ich sie über deine Plattform, das können wir mal ausklammern. Jetzt habe ich so ein Team aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kulturen. Was bedeutet das denn eigentlich für so ein vor allem neu zusammengesetztes Team in der Remote-Zusammenarbeit? Kannst du mal so ein paar Rahmenparameter mitgeben? Kriegen die alle so ein Briefing? Gibt es so ein Spielregelset, an die sich zu halten haben? Wie definiert sich dieses Team? Es wird ja sehr stark auch aus Deutschland herausgeführt, weil es sozusagen, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, sozusagen der Bedarf der Entwicklung oder der Zusammenarbeit immer aus einem deutschen Unternehmen herauskommt oder von einem deutschen Unternehmer oder Unternehmerin herauskommt. Und im Ausland geheiert wird, um dieses Projekt, Produkt, was auch immer, dann letztlich erfolgreich zu machen. Das heißt, die Kernbasis der kulturellen Ausprägung ist erstmal Deutschland, auch des Services, des Produktes ist erstmal Deutschland. Und dann gehe ich in die Welt hinein und arbeite mit anderen Leuten zusammen. Was passiert dann so? Was sind so die ersten großen Herausforderungen?
Super viele Fragen in einem. So, also, das Erste ist, du hast schon mal eine Sache richtig gesagt, Gratulation, du hast nicht gesagt, ich baue mir mein Team in Bangladesch auf, sondern du hast schon richtig gesagt, ich baue ein global verteiltes Team auf. Und das wäre auch immer etwas, was ich empfehlen würde. Diesen Nebensatz möchte ich erstmal bestärken. Also ich würde grundsätzlich meiden, lokale Teams aufzubauen, weil da bist du der Ausländer und alle kennen sich, sage ich mal, aus der Schulzeit oder von der Uni oder sind sich einander näher und du als Arbeitgeber bist der Einzige aus dem Ausland. Das heißt, viel, viel besser ist es tatsächlich, ein global verteiltes Team aufzubauen, weil da ist erstmal jeder aus einer anderen Kultur. Und du hast das Deutsche jetzt so stark rausgehoben, das spielt dann nämlich sehr viel weniger Gewicht, weil erstmal sind alle aus unterschiedlichen Ländern, auch du als Deutscher, und alle müssen sich anpassen. Und wir sind erstmal gleich, alle miteinander. Und das hat übrigens auch sicherheitsrelevant. Also das heißt, du hast auch ein Check and Balances, wenn du nicht sehr homogene Teams hast. Also diesen ganzen Benefit eines heterogenen oder verschiedener Perspektiven hast du eben, wenn du wirklich ein global verteiltes Team. Also erstmal, der Nebensatz war sehr, sehr gut. Das Zweite, du hast kurz nach Onboarding gefragt. Da werde ich zwei Sachen, also Onboarding ist ein spannendes Thema für sich, da kann ich sehr, sehr lange darüber sprechen. Grundsätzlich gilt natürlich im Onboarding alles, was sonst im Onboarding auch gilt, also dass man versucht, die Prozesse zu standardisieren. So, es hat ja etwas mit der Unternehmensgröße zu tun, also beim ersten Mitarbeiter, beim 50. Mitarbeiter sieht das ja unterschiedlich aus. Onboarding können wir gezielt beleuchten, weil das ist in sich für sich genommen. Was wichtig ist, weil du sagst, es wird alles von Deutschland gesteuert und das ist ja etwas, wo ich werbe dafür, dass es eben mit der Zeit einfach nicht so ist, sondern ich werbe dafür, ein Mindset aufzubauen, wo, darf ich das ein bisschen übertreiben hier, nicht in Deutschland als Könige sitzen auf dem hohen Thron und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern, darf ich das mal so sagen, sondern wirklich Führung und Verantwortung aufgeben und das abgeben. Und das bedeutet halt auch, dass eben nicht alles aus Deutschland gesteuert wird, sondern wir arbeiten mit sehr, sehr klugen Leuten zusammen, die sehr viel auch Führung übernehmen können. Ich nehme jetzt mal ganz kurz unser Unternehmen Talents to Germany jetzt. Also das heißt, wir haben natürlich unser Team von Pakistan, Indien, Kenia, Nigeria und also plus, ja, Malawi und so weiter. Also das heißt, alle, die in unserem Team sind, egal wo auf der Erde sie sind, sie wissen, wofür wir stehen. Wir sind Talents to Germany. Das heißt, wir helfen Menschen wie den Leuten jetzt in meinem Team zu globalen Karriereoptionen, Karrierechancen. Das versteht jeder. Und dasselbe gilt auch für jedes andere Startup, Medizintechnik oder KI-Anwendungen, Scheduling, also was auch immer ein Startup baut. Wenn das Team fasziniert ist von der Mission und vom Purpose, dann sind das ja nicht Leute, die einfach nur... Das ist einfach viel zu schade, die Leute nur Tasks machen zu lassen. Weil wenn die Leute deinen Purpose verstehen und mein Team ist natürlich, oder unser Team, weil es hinter unserem Purpose steht. Das sind unsere Leute, aber jemand anders hat einfach seine Leute, die für etwas anderes brennen. Logistik oder cleveres Einparken, was es eben gibt. Und wenn die Menschen fasziniert sind von der Lösung, die sie in die Welt bringen, dann werden sie ja auch in ihren Träumen nachdenken, wie man das Unternehmen voranbringt. Und es ist ein Wir bringen unser Unternehmen voran. Wir haben einen Purpose, wir haben eine Mission, wir haben ein Why, wie wir die Welt verändern. Das ist für uns als Talents to Germany das, was wofür wir stehen. Das ist für dein Startup das, wofür du stehst. Und es ist einfach eine besondere Energie, dass jeder, der... dass wir einfach ein Team sind und jeder, der im Team ist, einfach brennt und mitdenkt und mitarbeitet mit allem, was er ist und kann, wie wir eben unseren gemeinsamen Purpose erreichen.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, der jetzt nochmal herausgestellt wird in den weiteren Diskussionen. Es geht nicht darum, Ressourcen outzusourcen, zu sagen, ich brauche EntwicklerInnenkapazitäten und die lagere ich nach Kenia aus und hole mir sozusagen jemanden, der Tasks abarbeitet, sondern es geht darum, wie wenn man lokal ein Team aufbauen würde, darum, das nur global zu tun. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen für die Thesen, die wir gleich besprechen werden und über die Art der Weise, wie ihr dann auch zusammenarbeitet, beziehungsweise was ihr fördert. Weil das ein Unterschied ist, ob ich einfach nur in Anführungsstrichen outsource und sozusagen den Task outsourcen will und wenn der abgeschlossen ist, sozusagen diese Art der Zusammenarbeit im Zweifel sogar beendet ist. Oder ob ich wirklich ein Team aufbaue, wo es ja auch eine langfristige Zusammenarbeit geht, wo ich ganz normal Leute für mein Unternehmen einstelle, die hoffnungsvoll bis zur Rente da bleiben und wir gemeinsam erfolgreich sind von dem, was wir tun.
Genau, also das gesamte Thema Remote-Zusammenarbeit ist ja von einschlägigen Plattformen sehr stark geprägt, also Fiverr, Upwork und so weiter. Und die haben einfach das Gig-Economy, sie erschweren den Kontakt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer so viel wie möglich, also machen Kommunikation schwer. Und hier geht es eben um genau das Gegenteil, ich sage mal Anti-Gig-Economy. Es geht um echte Teams und das, was man als Unternehmer ja möchte, wenn man morgens zur Arbeit kommt. Also ich will nicht 1000 Leute Bälle jonglieren und jedem erzählen, was er zu tun hat, sondern ich will ja, ich sage mal, auch meinen Urlaub fahren können und oder mal krank sein können oder was auch immer. Und ich weiß, mein Unternehmen läuft weiter, weil meine Leute wissen, wofür wir stehen und wissen, was richtig ist und können Entscheidungen zumindest zum gewissen Grad auch in unserem gemeinsamen Sinne von unserer Purpose und Vision auch alleine treffen.
Bevor wir das große Fass Onboarding mal aufmachen, was sind noch so typische Rahmenparameter, jetzt vielleicht mal so Bullet Point mäßig, was so ein Team ausmachen sollte? Was sind so Grundvoraussetzungen? Klar, gutes Englisch müssen alle irgendwie sprechen, sonst ist die Kommunikation wahrscheinlich schwierig. Gibt es sonst so Voraussetzungen, die ihr sagt, die sind unfassbar wichtig?
Die Frage ist natürlich sehr, sehr groß, weil sie im Prinzip alles von der Auswahl über Onboarding, über Zusammenarbeit erstmal umschließt. Deswegen gebe ich vielleicht einfach mal so ein paar interessante Impulse dazu. Das eine, was ich weiß, wo wir vielleicht auch so ein bisschen anti-Mainstream sind, wir arbeiten alle gleichzeitig. Das heißt, der Tag wird gemeinsam begonnen und der Tag wird gemeinsam beendet. Ich weiß, das ist nicht so populär. Jeder soll total flexibel sein und arbeiten, wann er will. Das sollen andere so machen. Für uns ist das einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor aus verschiedenen Gründen. Wenn du magst, kann ich kurz reingehen. Oder okay.
Ja, gerne.
Also das eine ist, als Unternehmer möchte ich nicht der Bottleneck sein, über den alles läuft, sondern ich möchte, dass meine Leute autonom arbeiten. Dazu gehört, dass sie miteinander arbeiten können. Dazu gehört, dass sie sich erreichen und dazu gehört, dass sie gleichzeitig da sind. Das ist vielleicht immer noch mal was anderes, wenn man Arbeiten hat, die extremst determiniert sind. Vielleicht geht das beim Coden oder beim reinen Coden. Aber in Prozessen, die wir typischerweise haben, die hochkreativ sind, die sehr, sehr viel Brainstorming und Abstimmung und Ideen generieren erfordern, erfordert es einfach, dass die Leute in genügend, ich sag mal, Airtime haben, wo sie einfach miteinander sprechen können. Deswegen Sorry, South America, die sind da ganz toll, aber wir arbeiten deswegen halt nur von Asien bis Europa, weil es einfach zum Beispiel Südamerika einfach von der Zeitzone sehr, sehr schwierig ist. Also das heißt, uns ist wichtig, dass wir alle gleichzeitig arbeiten. Das heißt, ich fange dann meinetwegen um 6.30 Uhr an. Also das heißt, plus minus eine Stunde arbeiten wir gleichzeitig. Das ist das eine. Das ist von der Arbeitsweise da. Sind einfach weitere Sachen. Viele verbinden Remote-Arbeit mit Flexibilität. Ich verbinde Remote-Arbeit mit Struktur. Und ich meiner Erfahrung nach braucht es mehr Struktur remote, als es das vor Ort braucht. Und das ist neben, übrigens zum Thema gemeinsam arbeiten, weil falls wir da später nicht mehr drauf kommen, das ist auch, adressiert auch einen der größten, der größten Probleme von Remote-Arbeiten dauerhaft, nämlich das Thema Burnout, emotionale Überforderung, auch Einsamkeit und diese nicht in der Lage sein, zwischen Arbeit und privatem Leben zu unterscheiden. Wenn ich klare Anfang und Ende habe, dann biete ich den Leuten eben an, du weißt, wann der Tag beginnt und du weißt aber auch, wann der endet. Du kannst auch getrost deinen Computer zumachen und der Tag ist vorbei. Und dieses alle sind da, alle sind weg, bietet meiner Ansicht nach eine sehr gesunde eben Unterscheidung zwischen Arbeit und Privatem. Vor allen Dingen, wenn die Leute teilweise ja auch noch im privaten Raum arbeiten, also Homeoffice oder Café oder wie auch immer. Also das heißt, eine ganz wichtige Unterscheidung für dauerhafte mentale Gesundheit. Das heißt, sehr viel Struktur, regelmäßige Meetings. Wenn ich sage, wir fangen den Tag gemeinsam an, dann ist das Meeting maximal 15 Minuten lang. Das kann auch 5 Minuten lang sein. Das ist eben wie das Guten Morgen, was ist dein Fokus, was machst du heute? Einfach so ein Check-in und ein bisschen Hey. Und einfach sehen, jemanden im Gesicht sehen und sehen, wenn es ihm nicht gut geht. Oder die Menschen einfach sehen morgens. Und das heißt, dass jeder Mensch, der morgens zur Arbeit kommt, der wird angeguckt, der wird begrüßt, der wird gesehen und falls jemand irgendwie mal dem was passiert wird, würde das Team das mitkriegen. Und das gehört zum Team übrigens, dass man mitkriegt, wenn einer irgendwie. Also das ist das Thema Struktur so ein bisschen angerissen. Das andere, was du sagst, ist natürlich das Thema Filtern. Also wie filter ich? Das geht ja ins Thema Filtern Onboarding. Da können wir vielleicht nochmal separat sprechen. Und dann ist das Thema eben Training, Upskilling, also dass ich meine Leute dann weiterentwickle. Und gerade global, remote, erwarten die Leute ein gewisses Tempo. Das kann ich vielleicht auch sagen. Das ist, ich sag mal, wo man früher vielleicht 3 Jahre Geduld hatte, bis man den nächsten Karriereschritt machen konnte, ist es remote gefühlt irgendwie nach 3 Monaten muss aber schon irgendwie so ein Director Title oder so stehen. Also jetzt ein bisschen überspitzt, aber trotzdem, es ist wichtig, die Leute einfach sehr engagiert zu halten, weil es das Office nicht tut, wo es einfach einen automatischen Austausch mit den Kollegen gibt. Das heißt, ich brauche sehr viel mehr, ich sag mal, Dynamik, dass ich die Leute mitnehme, engagiere, weiterentwickle, weiterbilde, pushe, jedes Mal eben aus sich raus, damit sie einfach bei der Stange sind. Das ist einfach total wichtig.
Ja, du sprichst mit der Struktur einen spannenden Punkt an, der natürlich jetzt gerade in diesem Hype New Work ja auch teilweise ganz anders gesehen wird, wo es ja viel auch darum geht, asynchrones Arbeiten zu fördern, sehr viel verteiltes Arbeiten zu fördern, Kommunikation auf einen ganz anderen Weg auch durchzuführen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ihr sagt ja, es braucht eher klare Strukturen, klarer Anfang, gleichzeitig Anfang. Was ich mir auch, vielleicht können wir das nochmal kurz beleuchten, das ist ja, weil du sagtest, Asien und Europa und Afrika, gut, Europa und Afrika ist leicht, weil die Zeitzone die gleiche ist, aber wenn ich jetzt Richtung Asien gehe, sind wir schnell bei 4, 5, 6 Stunden Zeitverschiebung. Das ist ja schon schwierig, du hast ja von 6.30 Uhr gesprochen, die du anfangen musst zu arbeiten, das ist für die andere Person ja dann schon der Mittag, das heißt, der Arbeitsalltag geht auch eher sehr lang in die Abendstunden rein. Dafür muss man ja auch zum einen bereit sein, das mitzutragen von allen Seiten. Ne? Also in Europa, Afrika muss dann ganz früh anfangen, die in Asien müssen dann auch spät anfangen und bereit sein, dann immer abends zu arbeiten. Das verändert ja auch so ein bisschen den Arbeitsalltag oder den Alltag von einem persönlich dann ja auch, so ein bisschen wie Schichtarbeit dann, was man dann tätigt. Und das Zweite ist, dass man dann ja auch lokale Regeln und Gesetze hat. Ich jetzt ganz vorsichtige Halbwissen jetzt gerade, weil es mir auch jemand erzählt hatte. Aber ich glaube, es gibt in ein Land, wo Frauen abends ab 19 Uhr nicht mehr sozusagen, also aus dem Büro raus sein müssen, um nach Hause zu gehen. weiß ich von einer anderen Company, die auch weltverteilt sitzt, die dann abends gesagt hat, okay, im Sinne der Gleichberechtigung machen wir für alle um 19 Uhr das Büro zu, müssen die Männer auch um 19 Uhr gehen, weil wir sozusagen nichts für das lokale Gesetz können, aber wir wollen halt gleichberechtigt dann wenigstens alle behandeln. Das ist ja dann auch so ein Thema, wenn ihr da sagt, hey, ihr habt dann Leute in Asien, wo das dann vielleicht so Regeln gelten würden, wie ihr mit sowas umgeht, weil die sagen halt, ja, wenn ich jetzt hier nur im Coworking bin, ich muss jetzt hier raus, weil ich kann jetzt nicht mehr hier arbeiten zum Beispiel. Sind das auch so Herausforderungen, die ihr strukturell mit eingeplant habt?
Also wir haben, also ich kenne das Gesetz jetzt speziell nicht, wir haben ganz, ganz, ganz sicher nicht irgendwie jeden Einzelfall berücksichtigt. Und ganz sicher erfordert es mehr Filter, welche Leute, ich sag mal, mit welchen Leuten wir arbeiten können. Ich glaube, es gibt mehr als ein richtig und ich glaube, jedes Unternehmen zieht einfach die Talente an, die das suchen. Also wir haben eben in der Tendenz Leute, die eben nicht so die Freelancer sind, sondern eben so die Teammitglieder sind, ja, die auch loyal, auch feste Arbeitgeber suchen würden. Und das heißt, jedes Unternehmen zieht einfach eine bestimmte Type von Mensch an. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass so ein Stück weit dazu zu stehen, wenn ich das sagen darf. Also ich möchte hier vielleicht einen Appell an alle Unternehmer machen, die vielleicht von New Work auch so ein bisschen abgeschreckt werden, weil sie glauben, sie müssen irgendeine Akrobatik machen und sie müssen jetzt irgendeine Art von Flexibilität offern, mit der sie sich selbst komplett unwohl fühlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Südamerika anbieten würde, müsste ich halt bis 10 Uhr abends arbeiten. So, das würde bedeuten, ich könnte nicht auf nette Events gehen oder einfach nicht präsent sein. So. Und dann zu sagen, es gibt einfach gewisse Rahmenbedingungen, auch wenn ich Unternehmer bin, mit denen ich mich wohlfühle. Ich brauche, also ich persönlich bin jemand, der Menschen sehr mag. Ich baue Beziehungen auf. Ich investiere auch sehr viel in Menschen und es tut mir weh, wenn jemand geht. So. Das heißt, für mich wäre so ein Gig-Dingsbums nicht nur wer, sondern ich habe es ja auch ausprobiert, ist einfach Horror, weil man sich ständig auch trennen muss von Menschen. Das tut einfach weh und arbeiten fühlt sich einfach belastend und schmerzhaft an. Und zu sagen, ich bin einfach eher der loyale Typ und brauch auch ein Team, das vielleicht ähnliche Werte hat zum Beispiel. Und dazu auch ein Stück weit zu stehen, das ist ja der Kern von Unternehmenskultur, dass man vielleicht es nicht jedem recht macht und sagt, das ist einfach unsere Kultur und es gibt viele andere Unternehmen, die es anders machen und das ist vielleicht auch nicht ein, ich sag mal, gottgegebenes richtig oder gottgegebenes falsch, sondern es ist einfach unsere Kultur und wenn wir eine gewisse Umriss in unserer Kultur haben, dann haben wir auch einen bestimmten Typus Mensch, der sich dann auch wirklich wohlfühlt, weil es die Kultur danach ausgerichtet ist. Ich würde jedem Unternehmer eben gerade auch in diesem vielleicht ein bisschen umhypten und manchmal geht das ja fast ins Religiöse, man muss und so weiter, wo sagt man muss gar nichts, sondern was sind kulturelle Werte, die dir wichtig sind und du kannst sie auch global umsetzen. Also steh auch so ein Stück weit zu deinen Werten und vertrau auch ein Stück weit deiner Intuition, dem, was dir wichtig ist und du musst dich nicht komplett verbiegen. Das müssen die anderen übrigens auch nicht. Ja, also das sind einfach bestimmte Talente, die zu dir kommen werden und manche, die halt sagen, das passt mir nicht, ich gehe woanders hin und das ist einfach okay so. Also deswegen da vielleicht so ein bisschen jenseits der man muss oder so läuft das, einfach zu sagen, was ist mir persönlich, was sind meine Werte, die ich in meinem Unternehmen sehen möchte, damit ich stolz bin, mich wohlfühle und so weiter und ich werde einfach Menschen anziehen, die so ähnlich ticken.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das diskutieren wir immer wieder hier in dem Podcast und man merkt, wie wichtig das ist, seine eigene DNA zu finden, seine eigene Struktur zu definieren, wie man arbeiten möchte und dann auch, und das ist letztlich das Unternehmertum, die richtigen Leute dafür zu finden, die da mitmachen. Wenn meine Struktur zu komisch ist, dann werde ich auch keine Leute finden. Dann habe ich vielleicht noch die Chance, ganz viel zu zahlen, dass Leute sich das dann antun, aber die werden auch alle nicht lange bleiben. Das heißt, es muss schon eine gewisse faire Arbeitsform und faire Arbeitsstruktur sein. Aber solange das gegeben ist und alle sich darauf committen und vor allem bei dir wirkt es, dass es sehr, sehr klar kommuniziert ist, dass sozusagen jeder und jede weiß, worauf er sich einlässt, wenn er sich anstellt und damit dann auch umgehen kann. Vielleicht merkt er nach einem Jahr, ist doch nichts für mich hier mit den Zeitzonen und so weiter und dann lässt die Person das wieder sein. Das ist dann auch alles fair enough. Dafür probiert man es ja dann einfach mal. Aber letztlich weiß man genau, was auf einen zukommt. Es ist plötzlich keine Überraschung, dass ich dann halt erst um 11 anfangen kann zu arbeiten, weil die Zeitzonen halt plötzlich da sind. Oder ja, dass wir alle gleichzeitig anfangen und gleichzeitig das gilt und jenes gilt und so weiter. Oder dass ich Führungsverantwortung plötzlich übernehmen muss und so weiter. Also das ist sozusagen ganz klar vorgegeben durch die Struktur beim Onboarding beziehungsweise bei der Einstellung. Das kommt ja noch davor. Das passt eigentlich auch gerade ganz gut. Also lassen wir darüber sprechen, wie man so ein Team dann auch onboardet. Jetzt haben wir ja nicht die Situation mit, hey, wir sitzen hier in Deutschland und jetzt kam Remote-Arbeit auf und jetzt sitzen wir mal so ein bisschen verteilt, aber wenn es hart auf hart kommt, fahren wir halt einfach eine Stunde und dann sitzen wir irgendwie im Büro oder man fährt halt mal von München in Berlin und trifft sich irgendwie in Frankfurt an der Bahnstation und dann sieht man sich auch irgendwie mal, sondern ihr sitzt alle ein bisschen weiter auseinander und man sieht sich jetzt auch nicht so einfach, im Zweifel nie in seinem Arbeitsleben. Wie kriegt man das denn im Onboarding hin? Also das eine ist ja letztlich das technische Onboarding, so Thema Laptop, IT-Security, das klammern wir mal aus. Da kann man sich, glaube ich, kapitelweise nochmal extra mit beschäftigen. Aber wie kriege ich denn sozusagen dieses Arbeitskultur-Onboarding dann noch hin? Wie schaffe ich das denn, die Leute in mein Team, dass ich ein Team weiterhin bin, wenn ich da eine neue Person reinhole?
Okay, also es sind zwei Fragen. Das eine ist das Onboarding, das andere ist das Teambuilding. Ich würde die beiden Sachen tatsächlich noch so ein Stück weit trennen und hier vielleicht mal ganz kurz über das Onboarding, speziell über die Besonderheiten vom Onboarding in dieser Teamkonstellation, die wir sie haben, also wirklich global verteilt, remote. Also das eine ist tatsächlich, und das baut auf dem, was du gerade gesagt hast, es ist ja eine bestimmte Type, die sich wohlfühlt. Und das heißt, was wir erwarten inzwischen, ist, dass wir in den ersten paar Tagen eine besonders hohe Fluktuation haben. Das heißt, und da sprechen wir wirklich von den ersten 1, 2, 3 Tagen. Da gibt es relativ viele Leute, die einmal reinkommen und sagen, okay, das kriege ich nicht hin. Und das kann halt bei vielen sein, dass sie zum ersten Mal überhaupt remote arbeiten. Und dass einfach diese Remote-Konstellation komplett nicht hinkriegen, dass sie das Stück Selbstorganisation, was Remote ja auch braucht, einfach nicht hinkriegen und sagen, I'm an Office-Type, also ich kann das einfach nicht sozusagen.
Das merken die schon nach 2 Tagen?
Das merken die Leute meistens sehr, sehr schnell, ja. Also wir sind auch so, das ist eben dann der vielleicht so ein paar Tipps, die wir machen. Also wir encouragen fast schon Drops-Offs in den ersten 2 Tagen. Also wir haben die ersten 2 Tage recht stark strukturiert. Was wir quasi nicht machen, ist, dass wir denen erstmal alles zeigen und so weiter, weil wir festgestellt haben, dass wir da viele Kalorien verbrennen, sondern wir geben denen von Tag 1 Aufgaben, die einfach so wie im Job sind, aber so, dass sie es mit den Ressourcen, die sie haben, auch erfüllen können. Und dann müssen sie deliveren einfach so alle 2 Stunden, so bam, bam, bam. So, und da gibt es dann viele, sage ich mal so, ich habe das früher anders gemacht, den Leuten erst mal 2 Wochen was erzählt und dann festgestellt, dass sie überhaupt nicht arbeiten können. So. Und das mache ich inzwischen andersrum. Es wird erst gearbeitet, es wird erst delivered 2 Tage, wenn die Leute überhaupt deliveren können. Dann fangen wir mit dem eigentlichen Onboarding sozusagen an. Und das heißt, das ist so ein bisschen, das entlastet die Fachabteilung, weil wir früher die Situation hatten, dass die Fachabteilung einfach super frustriert worden sind, weil durch diese hohe Fluktuation in den ersten 2 Tagen, wie gesagt, es sind meistens 2 Tage, jeder so freut sich, gibt alles und dann ist die Person wieder weg. Dann die nächste und so. Und das hat die emotional zeitlich einfach sehr belastet. Deswegen haben wir die ersten 2 Tage sehr stark strukturiert, also von Trainings, Deliverables. Und wenn die Person dann halt auch einfach so ein bisschen Grit und Show-Up, also auch ein bisschen, man sieht, dass die Person auch einfach will und pusht und so weiter, also einfach da ist und das muss man auch sagen, bei dem Remote, man weiß ja nicht, ob die den vorherigen Job überhaupt gekündigt haben teilweise oder ob, ja, also manche denken, sie gucken sich im Bild schon ein bisschen was an und also unterschätzen es, was es bedeutet, sage ich mal so.
Braucht ja auch viel Vertrauen an der Stelle.
Genau, also das heißt, hatte ich auch mal gehabt, ja, dass sie den vorherigen Job gar nicht gekündigt hatten, weil sie dachten, naja, das ist Remote, merkt ja keiner, wenn ich da nur so ab und zu mal ein bisschen reinschneide. Die sind alle raus in den ersten, weil das können die nicht. Also es halten die einfach nicht aus in die ersten 2 Tage sozusagen. So, und wenn dann wir das so ein bisschen gefiltert haben, dann fangen wir halt an mit dem eigentlichen Onboarding. Dann nehmen wir uns Zeit und zeigen der Person, geben Zugänge und was weiß ich was, die sie braucht zum Arbeiten. Und damit entlasten wir einfach die Fachabteilung sehr stark, weil dieses Micro-Onboarding, das kann dann, ich sag mal, ein HR oder jemand, der gar nicht aus der Fachabteilung kommt, machen, weil das durchstrukturiert ist und das, wie gesagt, hilft uns sehr, sehr stark, die Leute überhaupt auf dieses ganze Konzept Remote, man muss ja auch sagen, wir arbeiten eben sehr viel mit Leuten, die zum ersten Mal remote arbeiten, grundsätzlich. Das ist ja, was ich auch so ein bisschen sagte. Und da ist einfach dieser Filter meiner Ansicht nach wertvoll, dass man einfach den Leuten so ein Gefühl kommt, dass die ersten 2 Tage sind sozusagen das, was von ihnen erwartet wird, wenn sie nachher full productive sind, right? Also ob sie diesen eigentlichen Speed überhaupt bereit sind zu liefern können und so weiter. Und diejenigen, die es können, die investieren wir dann.
Vielleicht ja gerade nochmal eine Rückfrage. Wie kriegt ihr dafür Rückmeldungen von den Leuten? Also wie empfinden die das? Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich würde jetzt einen neuen Job anfangen und ich komme da jetzt rein und vielleicht ist es auch ein Job, den ich so vorher noch nicht so gemacht habe. Vielleicht bin ich noch relativ neu. Du hast ja auch vorhin gesagt, da wird ein Internetanschluss gelegt, zack, kann ich loslegen zu arbeiten. Das heißt, ich bin vielleicht noch irgendwie Junior und jetzt fange ich so eine Rolle an und jetzt werde ich die ersten 2 Tage so gechallenged, auch unter Stress gesetzt in den ersten 2 Tagen, dass ich auch erstmal vielleicht ein bisschen überfordert bin, vielleicht die ganze Arbeitsmethodik nicht habe, dass der Zugang gibt es auch erst nach 2 Tagen und so weiter. Ist das nicht auch viel Stress dann auch für die Leute im Onboarding und auch erstmal so ein Vertrauensvorschuss, die Person an euch sozusagen gibt, wenn sie das meistert und erst dann eigentlich fürs Onboarding eingeplant wird?
Also die Aufgaben sind ja alle lösbar. Und auch lösbar mit den Zugängen. Also die Aufgaben sind ja so designt, dass sie alles haben, was sie brauchen. Mhm. Also okay. Da haben wir uns ja auch für die Aufgaben ja viel Gedanken gemacht, dass sie ja machbar sind und so weiter. Und wir haben ja auch einen Vergleich, weil die Aufgaben immer identisch sind. Wir wissen ja, wie die Leute im Vergleich auch damit umgehen. Also dadurch, dass es quasi dieselben Aufgaben immer sind, hat man ja auch einen Vergleich. Und also das ist das eine. Das zweite, die Leute können teilweise Junior sein, teilweise nicht. Also wie ist die Reaktion? Die Reaktion macht genau das, die spaltet halt einfach. Und es gibt Leute, die haben Bock, die wollen auch ein Performance-Environment und die wollen auch ein Environment, wo sie gechallenged werden, wo sie Gas geben können und die freuen sich. Und es gibt welche, die haben gehofft, so ein bisschen sich durchzuwursteln, die finden das nicht gut. Okay.
Also. Kommuniziert ihr das auch oder ist das eine Überraschung am ersten Tag?
Das wird kommuniziert, also ich meine, das ist, Okay. Also das ist jetzt keine ganz spezielle Kommunikation, wir challengen, also sondern hier ist dein Onboarding, sag uns, wenn du fertig bist, typischerweise 2 Tage, genau.
Okay, ja, interessant. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes. Also ich glaube, in Deutschland habe ich das System jetzt noch nicht so gesehen. Macht natürlich aber auch Sinn, also auch diese Challenge mit reinzunehmen, gerade wenn man ja auch dieses Thema Vertrauen, vielleicht können wir da auch gerade nochmal an dem Thema Onboarding auch sprechen. Ich sehe die andere Person ja auch nicht. Und jetzt braucht man natürlich auch ein sehr hohes Vertrauen in alle Gegebenheiten, die dann vor Ort sind. Du hast eben Indien gesagt, Pakistan, asiatische Länder, Vietnam, Kenia etc. Ich weiß ja auch gar nicht, wie die Person vor Ort arbeiten kann. Arbeitet die in einem Café? Sitzt die daheim? Ist die da irgendwie geschützt? Was passiert mit dem Laptop? Da ist ja auch viel Vertrauen. Du hast jetzt auch gesagt, da gab es Leute, die den alten Job gar nicht gekündigt haben und dachte, sie kommen da so durch. Das heißt, ihr baut ja auch diese strukturellen Mechanismen ein, um gewisse Fallstricke einfach nicht zu haben, richtig?
Genau, die Erfahrung. Also Stichwort Vertrauen, darf ich da auf die Frage, ich mich besonders gefreut, weil das ist meiner Ansicht nach eine von diesen, ich sag mal, oft esoterisch behandelt. Man muss vertrauen. Ich habe da eine kleine Anekdote, okay, zum Thema Vertrauen. Also es ist auch schon vielleicht 7 Jahre her und mein Team hat sich beschwert, weil ich irgendwo eingecheckt habe und gesagt, hey, habt ihr das gemacht, da. Und dann waren die so ein bisschen empört, du vertraust uns nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann lass uns mal darüber sprechen, über das Thema Vertrauen. Und ich gesagt, sag mal, wenn ich einen Kundentermin habe, dann fragt ihr mich jedes Mal, ob ich den vielleicht vergessen hatte. Müsste ich da nicht wütend sein, dass ihr mir nicht vertraut? Und dann wurde die eine rot und sagte, aber du hast schon öfter einen Kundentermin vergessen. Ist so, richtig. Richtig. Und was habt ihr, also wie meint ihr das, wenn ihr mich überprüft? Ihr wisst halt, wo meine Stärken sind, ihr wisst, wo meine Schwächen sind. Würde ich jetzt sagen, ihr vertraut mir nicht und dann waren die erstmal wieder irritiert. Also wir vertrauen dir als Mensch, wir wissen, dass du loyal bist, wir wissen, dass du uns beschützt, wir wissen, dass du dich vor uns stellst, wir wissen, dass du jeden verprügelst, der uns beleidigt, aber du vergisst Kundentermine. Und ich sage, richtig. Und was ist Vertrauen? Vertrauen ist einfach nicht der Blankocheck, dass ich glaube, dass diese Person, sage ich mal, mich in keinem Bereich enttäuschen wird und keinen Fehler machen wird und nicht versagen wird, das ist einfach nicht Vertrauen. Sondern wir bilden Vertrauen zu einem Menschen, das ist ja auch ein Beziehungsaufbau, indem wir Stärken und Schwächen dieser Person kennenlernen. Und erst, wenn wir ein Gefühl haben, welche Schwächen und Stärken die Person hat, dann fangen wir uns an zu entspannen, weil ich weiß genau, ja, bei der Person, wenn ich irgendein Wort halten muss, brauche ich nicht anzufangen. Aber der wird da sein, ja, wenn ich, was weiß ich, krank bin oder wenn es hart auf hart kommt, aber der verschwitzt alle Termine so. Und erst wenn ich das über einen Menschen weiß, dann kann ich dem Menschen vertrauen, weil ich weiß, in welchen Bereichen, in welchen Aspekten ich diese Person sozusagen für diese Hand ins Feuer legen würde und in welchen nicht. Und erst wenn ich das Bild in Gänze von einem Menschen habe, dann werde ich sozusagen anfangen vertrauen. Und Vertrauen ist nie ein Blankoscheck. Vertrauen ist für beide Seiten immer ein Status, dass ich diese Person fassen kann, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, und dann weiß, wie die Person sich wahrscheinlich in bestimmten Situationen verhalten wird. Und wenn ich das sozusagen erarbeitet und aufgebaut habe, und man muss kein Vertrauen haben, sondern beide Seiten, das gilt für den Arbeitgeber, das gilt für den Kandidaten, in beide Richtungen gleichermaßen, wir geben ein Bild von uns ab durch unser Verhalten, in welchen Bereichen wir vertrauenswürdig sind oder in welchen nicht, wo die Leute sich auf uns verlassen können, wo nicht. Und es ist auch kein Problem, Fehler zu haben, weil in dem Moment, wo die Menschen wissen, da brauche ich die Person gar nicht zu fragen, vertrauen sie mir trotzdem. Ja, weil sie jetzt ein klares Bild haben, wie sie mit mir umgehen können. Und das gilt halt beim Kandidaten. Ich würde das immer ganz entspannt nehmen, immer schön Zeit lassen und ganz normal, ich sag mal, Common Sense. Ja, Common Sense, Menschen kennenlernen, so wie man es in Deutschland auch machen würde.
Ja, jetzt sind wir aber nicht alle in einem Büro, sondern sitzen wir remote in, ich unterstelle jetzt einfach mal, unterschiedlichen Dialekten, unterschiedliche Qualität des Englischsprechens, unterschiedliche Skills, was so Technikaffinität angeht und so weiter. Macht es nicht einfacher in so einem Moment, ist aber eine gewisse Grundvoraussetzung in der Struktur. Was passiert denn, also nach dem Onboarding gehen wir ja auch sehr stark in das Thema Teambuilding, Teamaufbau, Wir-Gefühl, du hast gesagt, die Leute sollen später Führung übernehmen oder eigentlich sehr schnell Führung übernehmen und ja auch lange im Unternehmen drin bleiben. Jetzt muss ich ja auch daran arbeiten, dass es ein Team wird. Und jetzt muss ich ja dann auch von so einem Team, und ich bin davon sehr überzeugt, auch die andere Person ein bisschen kennenlernen. Ich muss ja dann auch, damit das Thema Vertrauen aufkommen kann, ja dann auch vielleicht ein bisschen was von mir preisgeben. Wir müssen über Themen sprechen. Wir müssen über Fehler, auch so Sachen wie Fehlerkultur. Wir müssen über Fehlerkultur, über Feedbackkultur, so diese ganzen Themen, die so ein Team ja dann letztlich auch ausmacht. Ne? Ob das ein Review ist, ob man da über Prozesse spricht und so weiter. Also dieses ganze Teamaufbau-Thema. Wie macht ihr das remote unter dieser Konstellation? Ich sehe mich nie. Und dann auch noch so verteilt über die einzelnen Länder hinweg.
Okay, also wir haben ja Teams und Team. Also wir haben ja, ich sag mal, die kleinen Nukleus-Teams und dann haben wir vielleicht das Gesamtteam. Und das heißt, was wir erstmal haben, ist, dass jeder in einer Regel kleinem Team ist, vielleicht 4, 5 Leute oder 3, 4, 5 Leute. Und diese Teams sind sozusagen das Zuhause für die Leute. Das heißt, da finden dann der Morgens-Check-in, den Abends-Check-in, also mindestens diese 2 Tage bis Beginn, Tagesende an Projekten wird ja dann während des Tages noch regelmäßig kommuniziert, also oder auch getroffen, gesprochen und so weiter. Das heißt, das kann ja auch teamübergreifend dann sein. Also Projekte sind ja oft teamübergreifend. Das heißt, in Projektteams wird dann halt, das heißt, jede Person im Team hat erstmal ein Zuhause, also ein Home-Team sozusagen, in dem sie arbeitet. Und in diesem Team findet die engste Kommunikation, Zusammenarbeit und die Frequenz an Treffen statt, wo ich auch sage, guten Morgen, guten Abend, wie ist der Tag für dich gelaufen? Also dieses Einbinden des Tages. Dann haben wir, also ich bin da vielleicht jetzt auch nicht wissenschaftlich, sondern ich kann es jetzt einfach mal sagen, wie wir es aktuell haben, ist, wir haben ein, das ist ein bisschen aus einer lustigen Geschichte, wir haben ein Format, das wir nennen das Ninjas. Das heißt, okay, die Story dahinter ist, ich habe irgendwann mal tolle Führungskräfte gehired und dachte, boah, da wird jetzt voll das Niveau reinkommen und so weiter, voll die Seniors und so weiter. Und das war so viel Politik, so viel Geschwafel. Und ich habe irgendwann dann angefangen, sozusagen einfach die Leute, die, egal wie alt sie waren, aber die einfach den Laden zusammengehalten haben und Verantwortung übernommen haben, egal wie klein, egal wie, die habe ich einfach in einen Raum zusammengetan und ich habe gesagt und habe das Ninja-Trainings gemacht. Ninjas, weil das hat nichts mit Hierarchie zu tun, sondern das waren, also Und ich habe angefangen, wir treffen uns dreimal wöchentlich, mal Montag, Mittwoch, Freitag für 30 Minuten mittwochs. Und in diesen Ninjas habe ich angefangen, sowohl Trainings, also zum Beispiel Meeting Effectiveness, Prozessoptimierung, Automatisierung, also AI, also Prompt Engineering, also diese ganzen Impulse, die ich halt eben an reinzugeben, plus aber auch Brainstorms. Also das heißt, wenn irgendjemand ein Problem hat, eine harte Nuss, wird das in dieses Rahmen reingeschmissen und man sagt, Leute, wir kommen da nicht weiter, let's put our brains together. Und das machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren und es hat sich einfach so zementiert und wir haben jetzt nicht nur Ninjas, sondern auch Samurais und Dragons inzwischen. Also es hat jetzt sozusagen, gibt mehrere Generationen davon. Mhm. Und das, was das gemacht hat, ist, dass diese Ninjas, das waren oft, ich sag mal, eher introvertierte und eher stille Menschen, die einfach einen Job gemacht haben, aber keine tollen Führungskräfte, kein shiny irgendwas, sondern die einfach einen guten Job gemacht haben und oft einfach so im Hintergrund waren. Und mit der Zeit, durch diesen Austausch auch einfach, haben sie immer mehr Vertrauen gewonnen. Und ich würde noch nicht mal sagen Selbstvertrauen, sondern das Vertrauen in die Mission gewonnen. Das heißt, sie wissen, wofür wir stehen, was wir erreichen wollten. Und dann haben sie immer mehr Mut gehabt, dann auch in einem Meeting, wo ich nicht dabei war, und zu sagen, nee, das ist nicht im Sinne des Unternehmens. Aber sie konnten es sprechen, weil sie ja einfach das Rückgrat hatten, weil sie wissen, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen, weil es einfach dieses Zusammenbinden gab. Und dann haben dann die Ninjas angefangen, die nächsten Gruppen zu trainieren. Also das heißt so, die Ninjas haben dann halt immer die neuen Gruppen trainiert und das so ein bisschen weitergegeben. Und das ist bei uns in unserem in unserem Startup aktuell so das Rückgrat des Unternehmens. Das ist gar nicht so exakt sozusagen hierarchiegesteuert, auch wenn die meisten inzwischen Führungsverantwortung haben. Führung muss man nicht haben. Also es ist auch wiederum, das ist jetzt nicht so, dass jeder Führung haben muss. Man kann fachlich sich weiterentwickeln. Ohne jetzt einen Vortrag dazu zu halten, ich würde niemals jemanden zur Führung zwingen. Aber einfach, egal ob jemand einfach fachlich gut ist oder Führung hat, einfach einen Einfluss hat auf einen bestimmten Bereich und dann eine Handlungssicherheit hat zu unseren Werten, zu unseren Ideen, unseren Strategien, unserer Mission, unseren Methodiken, der trägt das weiter. Und so ist das halt unser Secret, ja, sagen wir mal, Skelett von unserem Unternehmen geworden.
Okay, also eure Methodik an der Stelle wieder zeigt aber auch ganz klassisch, ihr macht Teambuilding, jede andere Organisation letztlich auch. Und wahrscheinlich, und das kannst du vielleicht jetzt nochmal bestätigen oder auch nochmal dann ergänzen, gerade durch diese Remote-Situation braucht es wahrscheinlich noch mehr Struktur an der Stelle, noch mehr Kommunikation, noch mehr Weitergabe von Informationen, damit dieses System halt auch leben kann. Weil es gibt keine Kaffeeküche, wo ich plötzlich mal oder auf dem Weg zur Arbeit oder wo ich gleichzeitig über den Flur mit einer Person laufe, wo ich über Dinge mal kurz reden kann, sondern es gibt ja diese klar strukturierten Termine, die Online-Meetings, die 30 Minuten, Montag, Mittwoch, Freitag, wo man zusammensitzt und da ist das Thema dann auch plötzlich auf dem Tisch und da muss ich dann darüber sprechen und daran arbeiten. Jetzt vielleicht daran angrenzen nochmal, brauche ich dann auch noch mehr Struktur im Sinne von so Qualitätsversprechen, Definition of Ready, Definition of Done, also wie ich sozusagen erwarte, was sozusagen die Arbeitsergebnisse sind oder sind das auch Dinge, die sich eigentlich völlig natürlich ergeben und sozusagen ja auch ihr Leute habt, die sagen, hey, ist doch alles logisch in irgendeiner Form. Ist denn jetzt so die Frage, ist das sozusagen ein Thema, was ihr nochmal mitnehmt?
Also vielleicht zwei Sachen. Also das Erste ist genau mit der Struktur 100%. Meine Erfahrung ist, dass Remote einfach sehr viel mehr Struktur braucht und sehr viel mehr geplanten Raum zur Kommunikation, einfach weil diese spontanen Sachen sehr viel weniger passieren. Das heißt, wir brauchen, und ich sage, Meetings können 2 Minuten lang sein, Meetings können 5 Minuten lang sein, aber sie fallen nicht aus. Wir treffen uns, wir gucken uns an und manchmal ist es so, dass wenn man dann anfängt miteinander sprechen, merkt man, hat einen Case, manchmal spricht man miteinander und sagt, es ist alles fine, let's go. Also ich habe keine Bauchschmerzen, das ist ja das Schöne auch am Remote, dass man Meetings eben auch 2 Minuten lang halten kann und es gibt sicherlich viele Meetings, die 2, 5 Minuten gehen und das geht ja auch mit den Technologien heute sehr, sehr gut. Und aber sie fallen nicht aus, also es wird nicht geredet, sondern es gibt einfach dann Strukturen und so weiter. Also das ist so das eine. Keine Angst vor kurzen, sehr prägnanten, scharfen Meetings, aber Angst vor, ich sag mal, keiner Kommunikation, weil das ist immer gefährlich. Und so, das ist erstmal so das Thema Struktur, KPIs. Ich sag mal, es kommt immer darauf an, also wir haben ja zwei Arten von Arbeiten. Wir haben Arbeiten, bei denen von vornherein das Ergebnis definiert ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Vertriebsgespräch habe, dann hatte ich schon mal vorher welche und ich weiß halt, wie das abläuft und was vielleicht ein KPI oder Ergebnisse sind, einfach weil es ein wiederholter Prozess ist. Wenn ich aber selbst eine Software entwickle, dann weiß ich ja nicht zwingend vorher, wo ich am Ende bei rauskomme. Also vielleicht in kleinen Iterationen, aber in so einem größeren habe ich ja immer wieder Brainstorming-Sessions, wo ich wieder andere Teams einbeziehe und sage, was ist das Kundenfeedback, was brauchen wir? Das heißt, wir haben ja, nennt sich, glaube ich, cool agil oder sowas eine Art. Aber das heißt, da ist ja das Arbeitsergebnis zumindest mittelfristig nicht definiert. Also vielleicht mal über einen Tag hinweg oder über 2, 3 Tage hinweg, aber es ist zumindest mittelfristig nicht definiert. Das heißt, wir haben sehr viel Entwicklungsprozesse. Wenn ich Marketing-Kampagnen entwickle, Software-Kampagnen entwickle, also oder Software Ideen entwickle, Feature-Ideen entwickle, dann habe ich sehr viel Brainstorming und so weiter. Da macht es gar keinen Sinn, KPIs zu haben oder irgendwie einen Output zu definieren, weil es sehr, sehr viel mehr davon lebt, vom Prozess der Kommunikation, vom gemeinsamen. Also da ist einfach sehr viel wichtiger, dass ich den Leuten Methodiken, Brainstorming-Methodiken beibringe. Wie sieht ein gutes Brainstorming aus? Wie sieht Sprints und so weiter? Also, dass ich denen eher die Methodiken an die Hand gebe, mit denen sie zu Ergebnissen kommen. Und wenn ein Ergebnis definiert ist, dann kann ich natürlich KPI setzen. Also wir haben ja zwei verschiedene Art von Arbeiten. Und vielleicht sollte ich sagen, wir haben ja mit KI und so weiter, haben wir eine Situation, Entschuldigung, aber wo alles, was vordefiniert ist, zunehmend automatisiert wird. Das heißt, der meiste Arbeit wird ja immer mehr konzeptionell und ergebnisoffen. Also alles, was repetitiv ist, das kann also fast alles, ja, vielleicht gibt es so den Kundenkontakt vielleicht nicht, aber das meiste andere kann irgendeine AI oder eine Software-Tool, das heißt, wir überlegen uns, designen, testen, machen vielleicht und geben es dann halt irgendein Tool, das heißt, wir haben ja grundsätzlich global überall immer mehr Wissensarbeit, kreative Arbeit und immer weniger definierte Arbeit.
Okay, ich möchte eine Abschlussfrage dazu stellen. Was macht denn die Kultur des jeweiligen Landes in dieser Konstellation aus? Hat das überhaupt einen Einfluss? Ist es wichtig, die zu berücksichtigen im Thema Teambuilding? Ich weiß, ich stelle diese Frage jetzt mal ganz bewusst auch. Was hat das für einen positiven Einfluss darauf? Also was bringt so eine lokale Kultur mit? Und ich frage jetzt auch mal aus der Brille Sicht auf die Arbeit auch. Also das Thema New Work zum Beispiel ist ein Begriff, der in Deutschland sehr bekannt ist. In anderen Ländern existiert der so in der Form gar nicht, beziehungsweise wird dann eher auch ganz anders betrachtet. Also wie geht man mit solchen Thematiken dann um, wie sozusagen Arbeitsleistungen oder Arbeitsweisen dann auch gesehen werden? Also ich denke jetzt auch mal so an ganz banale Sachen wie ist in Japan ja völlig normal, ist, so ein Nap auch zu machen in der Mittagspause. Und wenn man das sozusagen sieht, dass es so ein, oh, derjenige hat so stark und so gut gearbeitet heute, der braucht diesen Nap jetzt an dem Tag, um dann auch wieder erfrischt nach der Pause dann loslegen zu können. Wenn man in Deutschland jemanden schlafen sehen würde in der Pause, dann würde das eher mit so einem eher mal positiv-negativ-Effekt versehen werden. Das ist ja auch nochmal so eine unterschiedliche Ansicht. Ist es eine Herausforderung in der Remote-Zusammenarbeit, wie dann einzelne Dinge, die dann kommuniziert werden, gesehen werden, von der Arbeitsweise her, dann so betrachtet wird? Also ich stelle mir jetzt so einfache Dinge vor, kommen wir alle pünktlich zum Meeting, muss man über sowas reden? Ist das normal? Ich meine, muss man in Deutschland leider auch, aber ist das so ein Thema? Einfach nur mal so grob gefragt, muss ich da speziellen Fokus drauf legen oder ist das eigentlich egal?
Das ist eine schöne Frage, ich mag sie. Okay, das ist natürlich eine Frage, die irgendwie dann oft kommt. Ich muss mich damit irgendwie 50 Kulturen auseinandersetzen. Auch da habe ich eine kleine Anekdote dazu. Also erstmal so These vorweg, was ich wahrnehme, und ich bin ja seit 15 Jahren, ist, dass es sich wie so eine globale Zusammenarbeitskultur entwickelt. Dass es wie ein neues Land ist, was da so entsteht, so virtuell, wo es einfach gewisse Werte gibt, auf die sich diese Community so ein Stück weit einigt. Das ist weit über unser Unternehmen hinaus. Und ich habe da eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte mal eine kenianische Softwareentwicklerin und die hat mir da sehr viel irgendwie erzählt, dass ich ihre Kultur nicht verstehe und dass ich das alles durch meine deutsche Brille sehe und so weiter. Und ich war da so einigermaßen überfordert, weil ich auch nicht so genau wusste, was sie meinte, was ich da an der kenianischen Kultur jetzt übersehe. Und ich hatte witzigerweise einen Mastermind-Freund, der Joe, der macht so für große NGOs internationale Führungskräftetrainings in Nairobi, ein Kenianer. Und ich so, Joel, erklär mir das. Also, was sehe ich nicht, was verstehe ich nicht an der kenianischen Kultur, erklär mir das. Und ich habe einen Vortrag erwartet über kulturelle Sensibilität und er sagt einfach nur trocken so, good is good, bad is bad. We Kenyans don't have a different standard. Und ich, what? Er sagt, es gibt gut, es gibt schlecht, es gibt keinen kenianischen Sonderstatus, einfach das, da versucht sie sich so ein kleines, so ein bisschen was auszuhandeln. Es gibt es einfach nicht, okay? Es gibt gute Leistung, es gibt schlechte Leistung und die sind in Kenia genauso wie überall. Auch das auch wieder so ein bisschen auch an jeden Unternehmer, ja? Manche werden das vielleicht so versuchen, ja, in meiner Kultur, da und so weiter zu sagen, hey, es gibt Qualität, okay? Wofür gibst du dein Geld aus, wenn du Kunde bist? Für Qualität, wenn du in den Laden gehst und du siehst zwei Sachen nebeneinander, wofür bezahlst du dein Geld? Erinnere dich daran. Und wir sind da global erstaunlich ähnlich miteinander. Das ist so das Erste. Was ich wahrnehme, ist, dass es auch in der Kommunikation so ein Stück weit einen globalen Standard gibt oder sich am Entwickeln ist. Als Buch kann ich sehr empfehlen von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ich finde, das ist immer noch der Klassiker. Es geht um guten Umgang miteinander und das trifft meiner Wahrnehmung sehr, sehr, sehr gut, was einfach die meisten Menschen als respektvoll empfinden. Und dazu gehört tatsächlich auch, dass sich der Deutsche in der Tendenz anpassen muss. Mhm. Und als Deutsche müssen wir, also ich sag mal, die meisten Kulturen passen sich sozusagen irgendein Stück an diese gemeinsame Kultur, die, wie gesagt, nicht nur in unserem Unternehmen, ich meine, Und als Deutsche sind wir in der Tendenz hart, drücken wenig Wertschätzung aus und wenig, ich sag mal, gesichtswahrend. Wir sind sehr gut im Austeilen, sehr schlecht im Einstecken. Also wenn uns jemand so mit uns reden würde, fänden wir es nicht cool, aber wir können austeilen. So, also wir sind manchmal so Emotionslegastheniker, sage ich so. Das heißt, da sind manche Kulturen vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Ja, einfach darauf zu achten, dass es meinem Gegenüber auch gut geht und da einfach Worte zu finden, gemeinsames Wir zu finden und so weiter. Das dürfen Deutsche in der Tendenz lernen, wenn sie im globalen Umfeld unterwegs sind. Andere lernen vielleicht Pünktlichkeit. Aber alle lernen etwas.
Ja. Sind wir aber auch im ganz klassischen Teambuilding. Man muss die andere Person kennenlernen, Stärken, Schwächen, drüber reden, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also ändert sich eigentlich gar nichts.
Es ändert sich eigentlich gar nichts. Es ist einfach eine Lernchance für alle Beteiligten und eine Wachstumschance zum Besseren, sage ich immer. Und das Thema mit dem, weil du Japaner und Nap hast, ich meine, jetzt diejenigen, die Muslims sind in unserem Team, beten halt irgendwie zwischendurch und am Freitag. Und das ist halt so. Also es gibt keine, das ist ja eigentlich auch ein bisschen so der Vorteil von einem Remote-Arbeit, dass man mal zur Bank gehen kann und so weiter. Und eigentlich in meinem Team, diejenigen, die langfristig bleiben, sind fair. Also die wollen, dass wir gewinnen. Also da gibt es zum Glück keine Notwendigkeit, die Menschen um Micro-Level zu controllen, sondern die Leute wissen selbst, hey, heute habe ich vielleicht weniger geben können, ich mache morgen mehr. Also das regeln die Leute ehrlich gesagt selbst. Ich glaube, das ist natürlich eine Filtersache. Ich sage nicht, dass alle Menschen sich so verhalten würden, aber diejenigen, die bei uns im Team langfristig sind, die sind einfach so, dass man sich diese Fragen zum Glück nicht stellen muss.
Ja, geht es dann auf Teambuilding, wie gut sind sie ongeboardet? Und sie sollen ja auch Führung übernehmen, hast du gesagt.
Genau.
Da hatte ich jetzt noch mal eine Abschlussfrage, bevor wir dann noch mal zum Schluss kommen. Thema Führung. Jetzt haben wir viel über das Team gesprochen, wie man es aufbaut, über kulturelle Nichtveränderungen sozusagen. Und jetzt bauen wir ein Produkt. Und jetzt skizziere ich mal einen deutschen Unternehmer, der sich so ein Remote-Team aufbaut und das Produkt in allererster Linie in Deutschland verkauft. Jetzt sollen die Leute weltweit aber Führung übernehmen. Jetzt stelle ich es mir sehr schwer vor für so ein Remote-Team, in dem Moment das Produkt in Deutschland auch anzubieten, weil die ja nicht hier vor Ort sind. Die kennen die lokalen Gegebenheiten vielleicht nicht. Wird das Produkt in einem Geschäft verkauft? Wird das eher über eine Webseite verkauft? Was sind sozusagen die lokalen Standards? Wird hier noch Bargeld verwendet? Zahlen die Leute mit Karte? Brauche ich Kreditkarte? Ist hier PayPal aktiv? Also es gibt sozusagen tausend, ich kann jetzt einen riesen Fass aufmachen, die überhaupt nichts mit den Ländern zu tun haben, sondern einfach nur mit lokalen Gegebenheiten an der Stelle. Wie kann ich damit umgehen, wenn die Leute Führung übernehmen sollen? Jetzt sitzt jemand in Asien oder in Pakistan zum Beispiel und es wird ein lokales Produkt hier in Deutschland gekauft und der soll den Kunden kennen. Er spricht die Sprache nicht, er kann sozusagen damit nicht umgehen und es gibt vielleicht den einen einzigen Unternehmer hier in Deutschland. Wie thematisiert ihr solche Konstellationen? Wie geht ihr damit um? Macht ihr dann auch so Reisen? Sagt ihr, hey, komm mal hier vor Ort, guck dir das mal an, wie das Produkt verkauft wird? Weil das ist ja auch schwierig dann auch in dem Moment einzuschätzen, was ist meine Zielgruppe, was haben die für Bedürfnisse, wie gehen die damit um, wenn ich mit denen vielleicht, wenn ich die nie sehe oder auch nicht mit denen reden kann in irgendeiner Form. Klar, wenn ich ein globales Produkt habe, ist es einfacher, weil dann habe ich wieder die Welt und dann habe ich es wieder leichter. Wie geht man mit sowas um? Kommt das vor? Wie ist diese Herausforderung zu meistern dann in dem Moment?
Also grundsätzlich, brauche ich immer einen Skill- und Role-Fit. Also das ist auch da nicht global, nicht anders als lokal. Ich würde ja auch in Deutschland nicht auf die Idee kommen, für ein spezifisch Münchner Produkt, was nur in München funktioniert, dann halt jemanden aus, ich weiß nicht, irgendwo in einem Dorf bei Hamburg oder so einzustellen, wenn es einfach erfordert. Das heißt, ich muss ja immer gucken, dass die Menschen zur Rolle und zur Verantwortung passen und dass sie prinzipiell die Kapazität haben, vielleicht mit ein bisschen Training, das eben zu erfüllen. Also und bei Produkten, ich denke jetzt gerade an einen Arbeitgeber-Kandidaten-Match, da hat der Arbeitgeber was im Bereich AI und hatte eine Idee für eine Lösung für, ich sag mal grob, Krankenhäuser. Und der Kandidat, der Software-Ingenieur, der hat was Ähnliches schon mal gemacht für Krankenhäuser lokal. So, das heißt, der konnte dem Arbeitgeber sogar schon zwei Takte erzählen, wie es in Krankenhäusern funktionieren wird, seine Lösung. Und dann kennt er vielleicht nicht die spezifisch lokale Situation, aber der hat eine Idee, die der Arbeitgeber gar nicht mal hatte, sage ich mal so. Und dann hat der eine das lokale Verständnis, der andere vielleicht ein Branchenverständnis und das vielleicht sogar schon mal ausprobiert, ich sag mal bei Krankenhäusern zum Beispiel. Und dann tut man sich da zusammen. Also ich würde grundsätzlich die Leute nicht verbiegen auf Rollen, aber es gibt einfach sehr, sehr viele Rollen, oder andersrum, es funktionieren manche Rollen global besser als andere. Marketing- und Sales-Rollen funktionieren sehr viel schlechter. Also vor allem Marketing, auch Design ist manchmal sehr schwierig. Also es ist kein, und eher technische Produktlösungen, wie jemand eine App nutzt zum Beispiel, ist global sehr viel ähnlicher als ob man vielleicht ein Visual schön findet oder nicht. Das ist vielleicht sogar kulturell wieder unterschiedlicher. Also ich würde die Leute nicht verbiegen, sondern ich würde halt eigentlich immer das tun, was ich sonst auch tue. Guck, dass die Person mit dem Skill-Level zur Aufgabe und Verantwortung passt, vielleicht ein kleines Training machen muss. Und da gibt es manche Rollen, die sehr viel besser geeignet sind, je nach Case. Und manche sind vielleicht auch einfach nicht gut geeignet als Rolle.
Genau, das ist das, was ich gerade hinaus wollte, so ein bisschen durch das bisschen harsche Formulieren, dass es eben halt auch bedarfsgerecht aufgebaut werden muss und das ist nur das Remote-Team, weil wir sprechen ja auch von dieser Remote-Konstellation, also nicht nur von dieser globalen Konstellation, sondern auch dieser Remote-Konstellation und das muss einfach auch mit den Gegebenheiten des Anbieters, also des Unternehmens dann letztlich auch matchen und da kann ich halt auch nicht einfach irgendwas hiren oder irgendwas zusammenbauen, sondern es muss natürlich wie in einem Unternehmen auch dann zusammenpassen und da habe ich natürlich noch diese Herausforderung der Distanz. Ich kann halt nicht einfach mal auf die Straße gehen und Leute fragen, wenn das Produkt in dem Land dann gar nicht angeboten wird.
Ich würde immer Unternehmer, ich sag mal, encourage in common sense. Du als Unternehmer, die meisten haben etwas Erfahrung, wissen, was funktioniert. Und weg von diesem religiösen, es müsste irgendwas passend gemacht werden, muss es nicht. Sondern es ist einfach, es funktioniert sehr viel mehr, als man es vielleicht denkt. Ich sag mal, sprecht mit uns. Aber ich würde Sachen nicht erzwingen, sondern viele Dinge, Werte, Kultur und so weiter, die du hast. Das gibt anderswo Leute, die einfach eine Idee haben, die dazu passt. Ja, und du wirst vielleicht die Vorstellung haben, dass jemand für eine Krankenhaus-Applikation schon Erfahrungswerte irgendwo global gesammelt hat und dich inspirieren kann, wie man es noch besser machen kann. Aber das ist letztendlich das, worum es wirklich geht, ist sozusagen, dass es Menschen gibt, die sich bereichern können und manchmal sehr viel mehr, gerade wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat, sehr viel mehr. Trotzdem bleiben wir bei unseren Kulturen, bei unseren Werten, und es gibt global einfach Menschen, die ähnliche Werte auch haben und wo man dann in Resonanz zueinander ist und sich gegenseitig bestärkt und inspiriert.
Ja, das sind schon fast schöne Schlussworte. Also globale Remote-Teams aufzubauen, es ist eine große Herausforderung. Man muss ein paar Dinge in der Struktur vor allem betrachten. Das hat aber nichts mit der Globalität zu tun, sondern einfach mit der Remote-Zusammenarbeit zu tun. Umso mehr Remote und umso globaler, umso mehr Struktur muss ich auch irgendwie versuchen reinzubringen. braucht eigentlich jedes Remote-Team in irgendeiner Form. Manche Teams werden da auch gerade hier in Deutschland sehr, sehr alleine gelassen, was strukturelle Vorgaben angeht. Und dann hast du auch schon Dinge angesprochen und das passiert dann natürlich überall in jedem Team. Thema Burnout, wann fange ich an zu arbeiten? Je nachdem, welcher Typus Mensch man auch ist, hat man dann so ein Symptom, jedem zu helfen. Dann arbeitet man plötzlich irgendwie 10, 11 Stunden. Man kann das Private nicht mehr vom Beruflichen trennen. Gerade wenn ich remote arbeite und sitze vielleicht zu Hause in der Küche und so weiter. Hab die Kinder dann irgendwann, die nach Hause kommen. Also ich muss da irgendwo auch mal ein Ende finden. Alles Themen, alles große Herausforderungen. Und ich habe natürlich ein Unternehmertum. Wenn ich Leute mit in die Verantwortung bringen will, muss ich sie auch teilhaben lassen an dieser kompletten Verantwortung und mein Team so zusammenstellen, dass es auf das Unternehmensziel zusammenpasst. Und wenn ich die Produkte hier in Deutschland verkaufe, wie du schon gesagt hast, dann brauche ich eben vielleicht halt auch VertrieblerInnen hier in Deutschland, die dann den Kunden in dem Moment beraten, verstehen können und das Produkt vielleicht lokal im Geschäft auch verkaufen können, während ich vielleicht andere Dinge dann global in meinem Remote-Team dann auch umsetzen kann. Auf jeden Fall spannend. Es gibt eine Menge zu tun, eine Menge Herausforderungen, eine Menge Chancen vor allem auch. Also du hast von vielen positiven Dingen gesprochen, wie dass man natürlich auch schneller zu einem Team kommt. Wir sprechen von natürlich auch Währungsunterschieden. Es ist einfach so, dass in Asien oder auch in Afrika andere Gehälter gezahlt werden. Und wenn man hier in Deutschland, also 1.000 Euro in Deutschland ist nicht 1.000 Euro in Afrika. Das ist ein Unterschied. Das macht natürlich gerade für ein Startup eine Menge aus in dem Moment. Und man muss sagen, global sitzen sehr viele kluge Leute überall, die darauf warten, vielleicht einen Job zu bekommen oder die für einen arbeiten könnten, die man sich natürlich dann in einem tollen Team zusammenschließen kann, um dann eben auch ein cooles Produkt zu bauen. Das heißt, viel mehr Auswahl. Ich habe eben dann halt plötzlich die Welt, jetzt mal bei dir ausklammern, dass die amerikanische Seite nicht mit dabei ist. Aber ich habe zumindest deutlich mehr als die, die in Deutschland sitzen und kann da natürlich mein Startup dann aufbauen. Habe ich irgendwas vergessen an Chancen und
Herausforderungen? Es gewinnen beide Seiten. Also Startups werden aufgebaut von erfahrenen Leuten, die auch Erfahrung haben und Ahnung haben, die was beibringen können. Und Karrieren und Chancen werden aufgebaut. Es ist wirklich ein echtes, das ist, was mir am Herzen liegt, auf Augenhöhe gemeinsam wertschätzen, wo wirklich beide Seiten am Ende gestärkt und besser rausgehen.
Dann lassen wir es genauso stehen, gestärkt und besser rausgehen. Ich hoffe, ihr geht auch ein bisschen besser aus diesem Podcast hier heraus, habt ein bisschen was gelernt, was globale Remote-Teams ausmachen. Vielleicht habt ihr selber eins bei euch im Team, vielleicht habt ihr auch einen großen Konzern, wo das auch vielleicht völlig normal ist, dass Remote-Teams sitzen, weil man eben global mittlerweile aufgestellt ist und viele Filialen irgendwo aufgemacht hat. Da würde mich eure Erfahrung mal interessieren. Was funktioniert gut? Seht ihr das auch so wie Eleonore, dass ihr sagt, hey, da sind ganz viele Strukturen notwendig oder lasst ihr das mehr laufen? Treffen die Leute sich regelmäßig vor Ort? Wie bringt ihr das mit dem Teambuilding zusammen? Wie schafft ihr das mit dem Onboarding? Seht ihr die Thesen von ihr auch so? Oder sagt ihr, da hätte ich aber noch eine andere These oder würde das vielleicht ein bisschen anders handhaben? Das würde mich interessieren. Schreibt mir dazu einfach an modernwork@seibert.group. Und ja, teilt die Erfahrungen, die ihr habt. Ich freue mich darüber sehr. Ich teile sie natürlich auch hier zwischen uns beiden. Ansonsten könnt ihr unsere LinkedIn-Profile natürlich auch unten in den Shownotes finden. Und natürlich alle Informationen, falls ihr jetzt auch Lust habt, ein Startup zu gründen und ein Remote-Team aufzubauen, dann findet ihr auch dazu alle Informationen unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören nochmal dir. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ja, Leute, viel Erfolg. Wir müssen dürfen Deutschland technologisch voranbringen und dafür dürfen wir auch das Riesenpotenzial einfach über den Tellerrand zu schauen und wirklich, es gibt so viele intelligente Leute da draußen, das, was Florian sagt, die sind so viel mehr, die können so viel mehr als Tasks abarbeiten, die können euer Unternehmen gemeinsam mit euch voranbringen und eine Mission, wofür auch immer du stehst, mit deinem Herz. Es gibt einfach so viel mehr Menschen da draußen und du kannst so viel mehr Impact haben mit einem coolen Team international und das verbessert die Welt mit dem, was auch immer du in dieser Welt verbessern möchtest. Also hau rein.
Dann hoffen wir, was zu verbessern. Wir sehen uns nächste Woche wieder und werden weiter daran arbeiten. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.